möchte euch mit hineinnehmen in eine typische Situation, die ich als Pastor hin und wieder erlebe. Ich habe sie mit meiner Frau zusammen erlebt. Und ich denke, ihr könnt das in eurem Kontext auch ähnlich schon erlebt haben. Mal schauen. Wir waren an einer Konferenz und hatten einen auch wieder sehr langen Tag, viel Inputs erhalten, viel Lobpreislieder gesungen, viele Gebete gehört, viele lächelnde Gesichter, oder wenn Pastoren zusammen sind, dann lächeln sie immer, damit auch alle wissen, dass es ihnen gut geht. Weil sonst ja die Frage aufkommt, geht's nicht gut, läuft's nicht gut in deiner Gemeinde? Und dann war die Konferenz fertig und wir sind alle, so mehr oder weniger, nicht ganz alle, aber so viele von uns sind noch rübergegangen ins Café, also war so ein Hotelkomplex, ins Café gegangen, sind dort hin, haben gedacht, ja, wir trinken noch mit ein, zwei Leuten etwas und schwatzen noch ein wenig. Meine Frau und ich kommen und wir laufen so auf einen Tisch zu und fragen, können wir da sitzen? Nein. Und haben wir gewusst, spontan, wir sind unerwünscht. Hier sind wir nicht gewollt. Und es war irgendwie verständlich, weil sie mussten vermutlich etwas so Wichtiges besprechen, dass unsere profanen Ohren das nicht hören durften. Und doch war es auch ein Gefühl der Zurückweisung. Kennt ihr das auch? So Momente, in denen ihr plötzlich merkt, hier bin ich fehl am Platz. Hier will man mich gar nicht. Hier ist ein Ort, wo die Leute aufhören zu sprechen, wenn ich komme zum Beispiel. Das ist so ein Indiz dafür. Unerwünscht sein ist ein seltsames Gefühl. Ausgeschlossen werden, irgendwo ins Eck gestellt, ist unangenehm. Wir als Menschen, wir möchten dazugehören. Wir möchten Teil sein. Und man kann dann immer natürlich logisch überlegen, oder haben wir dann auch gemacht, sie mussten etwas Wichtiges besprechen und da durften wir nicht zuhören, weil es zu irgendwie geheim war. Und das ist ja alles logisch und doch das Gefühl war seltsam. Wir reden heute über den unerwünschten König. Und es ist so die Folgegeschichte nach Weihnachten und Weihnachten war ja gestern, Heiligabend vorgestern. Jetzt sind wir einen Schritt weiter in dieser Situation und ich lese euch den Text aus Matthäus 2. Ihr spürt, es ist der Anfang dort noch, Matthäus 2. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten. Und bleibe dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Es ist einfach mal zuerst eine ganz simple Machtfrage. Eine simple Machtfrage, nämlich die Frage, wer hat das Sagen, wer regiert, wer bestimmt? Und man muss sich ein bisschen in die Situation des Herodes hineinversetzen. Er steht eines Morgens auf, der Tag ist schön, die Leute machen, was sie sagen, er ist guter Dinge. Und dann plötzlich ein Aufruhr, da kommen fremde Leute und die suchen einen neuen König. Und Herodes denkt im ersten Moment, ja, aber halt, ich bin doch König. Schaut schnell nach, ja, die Krone ist noch da. Und dann überlegt er sich, ja, ist meine Frau schwanger? Nein, eigentlich nicht. Habe ich vielleicht irgendwo ein uneheliches Kind? Könnte ja auch sein. Nein, ist mir gar nichts bewusst. Und da merkte er, die müssen von jemandem anderen sprechen. Und das ist auch ein sehr seltsames Gefühl, oder? Wenn man plötzlich merkt, man ist so in einem Moment, wo man plötzlich Gefahr läuft, ersetzt zu werden. Und wir sind ja keine Könige, aber wir haben manchmal auch ein bisschen unsere Reiche, unsere Bestimmungsorte. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, die Eltern, oder? Da kommt jemand und dann sagt der Chef zu einem, du musst ihn einarbeiten. Und man denkt nicht Böses, gibt sein ganzes Wissen weiter, arbeitet die Person nach bestem Wissen und Gewissen ein, denkt, ja super, und dann plötzlich läuft's richtig gut. Und dann kommt ein Chef zu dir und sagt, du hast das so gut gemacht, wunderbar. Jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Und dann denkst du, ja halt. Und dann sagt der Chef, ja weißt du, er ist viel günstiger als du, arbeitet schneller und das bisschen an mehr Erfahrung, das du hast, das können wir auch anders ausgleichen. 3 Monate, dann bist du weg. Wenn man einen Nachfolger einarbeitet, ist das immer die Gefahr. Oder es läuft ja darauf heraus, dass man dann irgendwann abtreten muss, dass man irgendwann vorig ist, dass man gehen kann. Und Herodes wollte nicht gehen. Und er hat sich überlegt, ja, was mache ich? Einfach abtreten ist schwierig. Und in der damaligen Zeit war es auch darum sehr schwierig, weil als König hatte man dermaßen viele Privilegien. Nicht nur, dass man bestimmen konnte und die Leute haben gemacht, nicht nur, dass man in den besten Häusern der damaligen Zeit wohnte, nein, es war auch darum sehr angenehm, weil man richtig gutes Essen kriegte. Und das war nicht selbstverständlich. Die Leute damals sind circa 30 bis 40 Jahre alt geworden in der damaligen Zeit. Da spürte auch, oder Jesus mit 33 fällt da gar nicht so aus dem Rahmen. Herodes, beziehungsweise Könige wie der Herodes, die hatten eine Lebenserwartung von 60 bis 70 Jahren. Macht schon noch einen Unterschied, oder? Das ist, weil sie besseres Essen hatten, weil sie eine bessere Körperpflege und Hygiene hatten, also frisches Wasser und all diese Dinge, und weil sie Ärzte hatten, die zu ihnen schauten. Alles Dinge, die sich der normale, einfache Bürger damals oder Mensch, der da war, nicht leisten konnte in der Regel. Abgesehen von den guten Häusern, oder? Wenn man jetzt ein paar Nächte unter einer Brücke schläft oder in einem Zelt, dann ist man wieder dankbar, wenn man ins warme Haus auf die warme, schöne, weiche Matratze zurück kann. Man ist es sich nicht mehr gewohnt und es schlägt einem auf die Knochen. Der Herodes wusste, hey, wenn ich jetzt hier nicht etwas unternehme, dann verliere ich alle meine Privilegien. Und es ist nicht einfach, wenn man irgendwo mal vorne stand und etwas zu sagen hatte, dann plötzlich ein paar Schritte zurückgehen und nicht nur Nummer 2 zu sein, sondern vielleicht Nummer 3 oder unscheinbar, nicht mehr gesehen, nicht mehr wichtig. Ich hatte mal einen Mann in der Gemeinde, der war mit in der Gemeindeleitung und nach einer gewissen Zeit, als er zurückgetreten war, hat seine Frau sich beklagt und gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was läuft in der Gemeinde, weil sie nur noch das wusste, was alle wussten. Und nicht mehr diese Insider-Informationen hatte, nicht mehr an der Schaltzentrale der Macht angeschlossen war, nicht mehr alle Infos hatte. Es ist nicht einfach, zurückzutreten, einen Gang runterzuschalten oder ein bisschen kürzer zu treten. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann einfach sagen, interessiert mich nicht, ignoriere ich, ich nehme noch die paar Jahre, die ich habe, bis das Kind groß ist, weiß man ja auch nicht, was geschieht. Kopf in den Sand oder wie hier dieser Schwan, Kopf ins Wasser und hoffen, dass alles an einem vorüberzieht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das ist die, die Herodes gewählt hat. Er hat gesagt, der muss weg. Und zwar radikal. Ich hatte mal einen Oder wir hatten früher, als wir in der FG in Gäs, in Geis waren, hatten wir immer an Weihnachten einen Weihnachtsstand am Weihnachtsmarkt, also einen Stand am Weihnachtsmarkt mit Büchern. Wir haben gedacht, ja, wenn schon Weihnachtsmarkt, dann wir als Christen dort und etwas hineingeben in diese Welt. Und noch zwischen Weihnachten und Neujahr kam ein Telefon einer Frau, die hat mir gesagt, also was verkauft ihr hier für Dinge? Ich habe eine CD gekauft mit der Weihnachtsgeschichte, der biblischen Weihnachtsgeschichte drauf und da steht, dass Herodes alle Kinder umbringen ließ. Und meine Kinder haben das gehört und das ist doch schrecklich, wie könnt ihr sowas verkaufen? Ja, es ist halt einfach die biblische Geschichte. Ja, das geht nicht. Weihnachten ist Freude und Friede und schön und nicht so brutales Zeugs. Ich schicke euch diese CD zurück. Ja, kann man nichts machen. Ja, es ist gar nicht so schön damals gewesen, wie wir manchmal denken. Denn was war Jesus in der ersten Zeit seines Lebens hier auf dieser Erde? Wie würde man das heute sagen? Ein Flüchtling. Glücklicherweise hat er Asyl gefunden. Herodes will ihn weghaben. Und es gibt keine Kompromisse oder es gibt keine Mittelwege. Entweder ignorieren wir Dinge oder wir lösen sie. Und manchmal kann man etwas lange ignorieren, aber irgendwann fliegt es einem dann um die Ohren. Darum ist es besser, man löst es, so wie das Herodes lösen wollte, sicher nicht so die feine Art. Und er macht seine Rechnung hier total ohne Gott. Und das ist typisch für Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, sie können machen, was sie wollen, aber das funktioniert nicht immer. Sie machen die Rechnung ohne Gott, weil Herodes denkt, ich kann Gottes geraden Plan durchkreuzen, indem ich das Kind umbringe. Also ob er so viel denkt, ist natürlich noch fragwürdig. Aber es ist ihm klar, ich muss etwas unternehmen. Hier kommt jemand, der mir die Macht streitig macht. Gottes Plan ist, einen neuen König zu installieren. Und er sagt, ich muss was dagegen unternehmen. Aber er rechnet nicht mit Gott, weil Gott unsere Bosheit kennt. Unser Dichten und Trachten, so heißt es schon ganz am Anfang in der Bibel, ist böse von Jugend auf. Und wir haben einen Hang dazu, zu zerstören, gewalttätig zu sein und Dinge so hinzubiegen, dass sie für uns passen. Aber Gott lässt sich nicht in die Suppe spucken. Gott lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Wenn er den Plan hat, die Welt zu retten, dann macht er es. Wenn er mit deinem Leben einen Plan hat, dann macht er es. Und wenn du dich vielleicht manchmal fragst, warum komme ich immer wieder in die gleichen Situationen hinein, in die gleichen unguten Situationen in der Regel, weil die anderen nehmen wir gar nicht so wahr. Wenn du dich fragst, warum kommen wir immer wieder in diesen Dreh und immer wieder das Gleiche, dann darum, weil Gott mit dir einen Plan hat. Und wenn du etwas nicht lernen willst, partout nicht lernen willst, dann hat Gott einfach den längeren Atem, um dran zu bleiben und dir das zu lernen. Oder unsere menschlichen Lehrer, die sagen dann irgendwann mal, es ist Hopfen und Malz verloren, dann lassen wir ihn halt. Ich hoffe, nicht alle Lehrer. Nein, es gibt ja bei uns in der Schweiz, es ist ja super, oder? Wir haben ja wahnsinnig viel noch so Auffangnetze und dann kann man noch da ein bisschen was und dort noch was dazu und man kann noch andere Hilfe holen. Aber irgendwann geht es einfach nicht. Und bei Gott ist das anders. Wenn du immer wieder ins Gleiche hineinkommst, dann darum, weil Gott dir in dieser Situation etwas lernen will, was du die letzten dreimal nicht gelernt hast. Und darum kommt es halt ein viertes Mal. Er lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Und sein Plan mit Jesus Christus ist, ihn einzusetzen als Herrn und König dieser Welt, als Herrn und König im Himmel und auf Erden. Und da können jetzt die Mächtigen dieser Welt einen Handstand machen und mit ihren Zehen wackeln. Das nützt überhaupt nichts. Wenn Gott was will, dann macht er es. Punkt. Ganz einfach. Und Gott greift ein und er sendet dem Josef einen Engel im Traum. der ihn warnt und ihm sagt, was zu tun ist. Und für mich, wenn ich solche Geschichten lese, solche Berichte lese und so versuche, mich ein bisschen hineinzuversetzen, ist es ganz spannend zu sehen, das ist typisch für Josef. Josef hat nicht das erste Mal im Traum einen Engel gesehen. Das ist für ihn quasi Standard. Er hat in der ganzen Geschichte mehrmals einen Engel gesehen und mehrmals Weisung eines Engels erhalten. So spricht Gott zu ihm. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, ich möchte auch mal einen Traum haben und einen Engel sehen. Ja, warum nicht? Kannst du beten? Ich möchte dir aber einen anderen Weg zeigen. Oder ich möchte dir hier etwas auch versuchen zu erklären, wie Gott handelt. Gott geht nicht mit allen Menschen gleich um. Das ist ein bisschen stoßend für alle, die sagen, gleiche Rechte für alle und gleiches Verhalten für alle und gleiche Kleidung. Ah nein, das wollen wir nicht. Gott geht mit dir so um, wie du es verstehst. Gott handelt mit dir so, dass du es begreifen kannst. Und wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der sagt, all das charismatische Zeugs, das kann es nicht mehr und darf es nicht mehr geben, dann wird Gott nicht durch seinen Heiligen Geist in dein Leben hineinsprechen, weil du es ja nicht willst. Und weil du es nicht verstehen würdest, sondern denkst, das ist sicher irgendein böser Geist, der hier gesprochen hat. Wenn du aber ein Mensch bist zum Beispiel, der sehr bewandert ist in Gottes Wort und gelernt hat, sich aus Gottes Wort zu nähren, dann kann es durchaus sein, dass Gott im Lesen des Wortes Gottes plötzlich Gottes Wort, sein Wort lebendig macht und in dein Herz spricht, dass du weißt, das sind die nächsten Schritte. Oder das ist die Antwort auf meine Frage. Wenn du ein Mensch bist, der sich geübt hat und gewohnt ist, in der Stille auf Gott zu hören, so ganz nach dem Wort, seid stille und erkennt, dass ich der Herr bin, dass ich Gott bin, oder sei nur stille zu Gott, meine Seele. Und ich meine hier nicht stille machen, oder wenn man still ist, ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, stille zu machen. Nein, ich meine hier, wenn du still bist vor Gott und mit offenen Ohren und mit einem erwartungsvollen Herzen wartest, dass Gott in dein Leben hineinspricht, dann wird das auch geschehen, wenn du das geübt hast. Wenn du das nicht geübt hast, dann wird das auch nicht passieren. Oder ich erlebe es oft so, dass wenn ich in einer Predigt sitze, es für mich gar nicht so wichtig ist, was der Pastor oder der Pfarrer sagt. Weil oftmals in solchen Momenten Gottes Geist über mich kommt und mir irgendwo etwas zeigt, was ich in mein Herzen nehme und denke, für das bin ich heute hier gewesen und Gott hat zu mir gesprochen. Und ich habe das auch schon bei anderen Menschen erlebt. Ist schon jemand zu mir gekommen und hat gesagt, du hast in der Predigt das und das gesagt, das hat mir so geholfen. Da habe ich gedacht, habe ich das wirklich gesagt? Nun gut, ich schreibe meine Predigt nicht aus, das könnte ja mal sein. Und dann habe ich sie nachgehört. Und ich habe das nicht gesagt. Aber Gottes Geist hat gesprochen. Liebe Freunde, wenn ihr hier zusammen seid, darum feiern wir auch Gottesdienst, weil Gott in unserer Mitte ist, durch seinen Geist und weil er in euer Leben hineinsprechen will. Nicht nur durch mich jetzt, sondern durch die Moderation, durch die Lieder, die wir singen und durch das spätere Zusammensein, wenn es nicht regnet bei Kaffee. Draußen, es ist kalt, aber eine Begegnung mit anderen Menschen ist immer etwas Schönes. Gott kann auch zu dir sprechen dann, wenn du mit anderen Menschen einfach im Gespräch bist. Nicht mal, dass du eine Frage hast, die dann beantwortet wird, sondern einfach, weil ihr redet, plötzlich kriegst du eine Antwort, weil du innerlich bereit bist zu hören. Gott spricht zu dir so, wie du es erträgst. Ich sag's mal so. Er spricht zu dir nicht so, dass du zusammenzuckst und denkst, was war das? Ich bin erschrocken. Oder so, dass du denkst, ach nein, diese Bilder, Gott, ich möchte das gar nicht mehr. Wenn du ein visueller Typ bist, kann es durchaus sein, dass du eine visuelle Sicht hast plötzlich, einen Tagtraum, wo dir etwas plötzlich ganz deutlich wird, einen prophetischen Blick, ein Bild. Aber nicht alle sind visuell veranlagt. Könnt ihr das verstehen? Gott spricht zum Josef durch einen Traum, weil der Josef gewohnt war, auf Träume zu achten. Ganz einfach. Und jetzt kommt das Allerwichtigste an dieser Traumgeschichte. Wie hat Josef reagiert? So einfach. Er hat das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Sowas von simpel. Wisst ihr, ein Geheimnis eines lebendigen, starken Glaubens, eines Glaubens, der wächst und der zunimmt, ist, dass wir uns schulen und üben darin, das, was wir kennen, umzusetzen. Und nicht denken, ich mache es dann. Sondern er ist aufgestanden, hat seine Frau genommen und ist gegangen. Simpler Glaube ist, ich verstehe und ich mache. Und natürlich kann es mal sein, dass wir was verstehen und dann merken, oh, ich habe doch irgendwie falsch hingehört. Aber das ist gar kein Problem. Es ist kein Problem, uns zu irren. Warum? Es gibt Gnade. Habt ihr vergessen, hä? Nein, es gibt Gnade und Vergebung, wenn wir einen Fehler machen, uns irren. Gott bleibt an uns dran. Oder dann machen wir nochmals eine Schlaufe. Was soll's? Wir müssen ja in diesem Leben nicht was erreichen. Also, von Gott her gesehen, oder? Von unseren Frauen vielleicht schon. Aber nicht von Gott her gesehen. Sondern wir sind da, um von Gott geprägt, gestaltet und eigentlich zurückgeführt zu werden in das Bild, das er von uns hatte, als er uns geschaffen hat. Und vieles ist dann im Laufe unserer Zeit und durch die Sünde entstellt worden, aber er bringt uns wieder zurück zu dem, wie er uns immer schon gesehen hat. Also Josef macht sich auf, er geht nach Ägypten, ein beliebter Fluchtort für alle Israeliten. Wer war auch schon mal nach Ägypten geflüchtet? Eine kleine Bibelquizfrage. Ja, einfach zum Sehen, ob ihr noch wach seid, oder? Weil man schläft so schnell ein, wenn man Feiertage hat und dann nicht so früh ins Bett geht und doch am Morgen aufsteht. Wer ging schon nach Ägypten? Zum Beispiel der Überrest. Also nachdem, dass sie das Reich verloren hatten, ne? So, gell? Der Josef ging weniger freiwillig, aber natürlich, du bist auf der richtigen Spur. Jakob ging mit seinem ganzen Haus nach Ägypten. Dort wurde es erst richtig Israel. Ein beliebter Fluchtort. Und dann wiederholt sich die Geschichte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, heißt es im Text. Und ursprünglich war daran gedacht, dass er Israel zurückgerufen hat, dass er das Volk mit Mose und so befreit. Aber es wiederholt sich. Prophetien sind nicht einmalige Geschehen oftmals, sondern sie wiederholen sich, bis sie endgültig sich entfaltet haben. Hier kam Jesus aus Ägypten zurück. Eine krasse Geschichte, wenn man sich das ein bisschen überlegt, oder? Also er ist nicht gewollt, er wurde fortgebracht, in Sicherheit gebracht von seinen Eltern. Er kam als Asylant in ein fremdes Land, kriegte Asyl, wurde dann aber ging wieder zurück, als er konnte, weil er ja einen Auftrag hatte und kam dann als Fremder in eine fremde Stadt, weil er konnte ja nicht, also Josef konnte ja nicht zurück, weil er ein bisschen Angst hatte noch vom Sohn des Herodes. Nicht so gerade, oder? Nicht so wunderbar, wie jetzt das vielleicht Harry und der andere erlebt haben. Mir fällt immer nur Harry ein, von England. Nicht so super durchgestylt und durchgeplant mit richtiger Schule, richtiger Militärausbildung und dann richtige Frau heiraten oder halt eben nicht. Nicht so richtig ganz gerade, sondern Jesu Weg war von Anfang an ein schwieriger Weg, ein holpriger Weg und Gott lässt sich nicht aufhalten auf diesem Weg. Gott bleibt dran und er findet einen Weg. Aber Jesus war nicht gewollt, als er kam. Und das führt mich, genau, habe ich schon durch, das führt mich so zu diesem persönlichen dritten Punkt. Jesus ist der König. Könnten wir dazu Amen sagen? Also, Jesus ist der König. Amen. Ihm gebührt Macht und Ehre. Amen. In seinem Reich hat er das Sagen. Amen. Er darf mit seinen Knechten machen, was er will. Amen. Es ist auch in unserem Leben immer wieder eine Machtfrage. Es ist da meine Machtfrage und es ist heute vermutlich noch viel stärker als früher, weil wir uns überhaupt nicht mehr gewohnt sind, einfach mal zu folgen, zu gehorchen. Ich habe so dieses Workshop-Teil gefunden hier, wer bestimmt über mein Leben, ab sofort wieder ich. Oder? Ich AG wird aufgebaut. Ja, wer bestimmt unser Leben? Es ist die einzig wirklich wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Wer bestimmt unser Leben? Bestimmen unsere Umstände unser Leben? Vielleicht zu einem Teil und meistens so stark, wie wir es zulassen. Und darum würde ich auch sagen, nein. Sind wir bestimmt von unseren eigenen Begierden und Zwängen? Vielleicht manchmal schon. Sind wir Getriebene davon, ein Bild, das wir haben, wie unser Leben sein wollte, dieses Bild auszufüllen? Wer bestimmt unser Leben? Wer regiert wirklich? Es ist sehr einfach zu sagen, ja, Jesus ist König, er ist der Friedefürst. Oder es gibt ja dieses andere Lied, das ich auch gerne mag. Jesus, du bist König in unserer Mitte, du regierst durch deinen Geist. Es ist wie damals. Wir können Jesus auch wegschicken. Oder wir können den Geist, wie es später Paulus sagt, auch dämpfen und sagen, ich mache jetzt, was ich will. Und es ist nicht so, dass jedes Mal, wenn wir das machen, Gott kommt und uns eins auf die Finger haut und sagt, nein, mein lieber Junge, anders läuft's, wie ich will. Nein, er lässt uns. Er lässt uns, weil er uns liebt. Und weil er keine Sklaven möchte, sondern Menschen, die sagen, Gott, deinen Willen zu tun, ist meine Freude. Gott, nach deinem Wort zu leben, ist meines Herzens Grund. Das ist das, was ich zutiefst will. Dich ehren ist der Sinn meines Lebens. Aber wir können es auch anders machen. Wir können auch sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ist ein Ausspruch aus einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und es nimmt genau das auf, was Herodes auch dachte. Wir wollen den nicht. Ich will, nicht er. Und wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ist das Gleichnis der bösen Weingärtner, die dachten, ja, wenn wir den Sohn umbringen, dann haben wir freie Fahrt und können uns selbst verwirklichen. Oder vielleicht ein bisschen später dann, was sich so richtig zuspitzt, sagen die Führer des Volkes, wir haben keinen König als den Kaiser. Und sie wählen lieber den Verbrecher als den Heiland. Und sie wählen lieber den, von dem man weiß, dass er böse ist, als der, der ihnen nur Gutes gebracht hat. Spürt ihr, wie verdreht wir Menschen manchmal sind? Und wie tief auch unser Misstrauen oftmals gegenüber dem Gott ist, der uns sagt, ich habe dich von jeher geliebt und ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich komme zum Schluss. Und ich möchte gern euch eine weitere Geschichte erzählen, bevor wir zu einem Gebet kommen. Diese Geschichte spielt in einer anderen Konferenz. Es war eine Konferenz für nicht Pastoren, sondern für alle, die wollten, wie es der Zufall so wollte, auch in einem Fake-Gebäude, einem relativ großen. Und dann stand da vorne neben dem Referenten eine Flipchart und er hat gesagt, alle, die jetzt ihr ganzes Leben und alles, was sie haben und alles, was sie begehren, ihre ganze Zeit, ihre ganze Kraft und alles, was ihnen wichtig ist, Jesus zu Füßen legen wollen, die sollen doch nach vorne kommen und ihren Namen auf die Flipchart schreiben. Jesus als König, an jedem Ort, zu jeder Zeit und immer. Und dann ist niemand gekommen. Vermutlich, weil alle so in unseren Breitengraden eher ein bisschen schüchtern sind. Und dann am nächsten Tag, das Blatt war immer noch leer, hat er nochmals innig gesagt, komm doch. Und es ist immer noch niemand gekommen. Er hat gesagt, jetzt kommt die ganze Reihe, jeder kommt immer nach vorne. Wir wurden alle genötigt, nach vorne zu kommen und zu unseren Namen aufzuschreiben. Also alle, die sich genötigt fühlten, ihr könnt euch selbst überlegen, was ich gemacht habe, als die ganze Masse nach vorne ging. Könnt ihr mal überlegen, wie gut ihr mich kennt. Und dann war die Konferenz fertig. Und als die Konferenz fertig war, da wurden Freiwillige gesucht, die noch ein bisschen aufräumen, Technik abbauen, alles solche Dinge. Und alle hatten ja ihren Namen aufgeschrieben. Es war eine riesen Auswahl von Menschen, die ihre Zeit gerne zur Verfügung stellen. Aber es mussten alle nach Hause. Ist klar, wenn man von Bern her zureist, da ins Zürcher Oberland, kann es schon mal sein, dass man ein bisschen in Stau gerät in Zürich herum, da muss man gehen. Oder auch sonst, man ist ja jetzt lange genug gesessen. Und da habe ich gemerkt, es bringt nichts, wenn wir uns zwingen oder uns etwas vormachen und irgendwo unseren Namen hinschreiben. Diese Entscheidung müssen wir immer wieder treffen. Was steht zu oberst in unserem Leben? Ich möchte euch einladen für ein Gebet. Ich bete es nicht frei, sondern ich lese es ab, damit ihr es mitlesen könnt und mit darüber nachdenken könnt. Wäre das etwas, das ich wirklich möchte. Ich warte immer, damit ihr es dann zuerst durchlesen könnt, bevor ihr es ausspricht. Jesus Christus, ich beuge mich vor dir. Du bist mein Herr und mein Erlöser. Ich gebe dir mein Leben. Lass mein Leben ein Wegweiser auf dich hin sein. Amen.